sich mal schnell Hunderte von Milliarden Euro genehmigen lassen, wegen der Weltlage und des Investitionsstaus im Land und für teure Wahlversprechen. Und das alles im Eiltempo durch Bundestag und Bundesrat bringen mit den Bündnisgrünen, die danach nicht mehr gebraucht werden. So hatten sich Union und SPD das wohl vorgestellt. Hat bloß nicht geklappt. Rechnung: ohne die Opposition zerplatzen die schwarz-roten Finanzträume. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio ist Carina Mössbauer. Sie sind Chefkorrespondentin Politik bei der digitalen Medienplattform The Pioneer. Zugeschaltet aus Düsseldorf ist Professor Jens Südekrumm. Dort Professor für Volkswirtschaftslehre, sind an der Heinrich-Heine-Universität. Sie sind Ökonom, habe ich gesagt, Mitglied der SPD. Und Sie haben mit drei anderen Kollegen das Finanzpaket konzipiert, das jetzt in aller Munde ist, sozusagen einer der Urheber dessen, was jetzt in der Finanzpolitik gerade heiß diskutiert wird. Professor Lothar Probst ist emeritierter Politikwissenschaftler der Universität Bremen. Sie sind Mitglied der Grünen, Sie waren da sogar mal, länger ist es her, auch in offiziellen ziemlich lange Funktionen. Und Alexander Magier von der Zeitschrift Cicero, Sie sind dort Chefredakteur. Herr Südekrumm, der Urheber des Finanzpaketes unter anderem sind Sie, also was vor allen Dingen die extra Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur angeht. Was jetzt Union und SPD daraus gemacht haben und was sie jetzt umsetzen wollen, stellt das Sie zufrieden?
Erstmal waren wir natürlich zufrieden, dass die erste Verlautbarung so circa 90% unseres Vorschlags tatsächlich beinhaltet hat. Also es war nicht exakt das, was wir geschrieben haben, aber fast. Aber wir haben dann in unserem Papier nicht nur geschrieben, wir brauchen mehr Geld, sondern wir haben auch geschrieben, dieses Geld gerade für Infrastruktur muss zusätzlich obendrauf kommen und es muss zielgenau und zügig umgesetzt werden. Und jetzt das Sondierungspapier, was wir jetzt kennen, hat ja jetzt ein paar Fragezeichen aufgeworfen, ob dieser Grundsatz der Zusätzlichkeit auch wirklich so umgesetzt wird. Und darauf muss natürlich jetzt ganz, ganz besonders geachtet werden.
Das ist ein Stichwort für das, was wir auch noch besprechen werden, Zweckentfremdung von Haushaltsmitteln, die so nicht geplant waren und die ja eigentlich auch nicht dem Reformbedarf entsprechen, Herr Probst. Dieses Paket kann ja nur mit einer Grundgesetzänderung beschlossen werden, ein Sondervermögen unterliegt diesem Änderungsbedarf ebenso wie natürlich die Lockerung der Schuldenbremse, die ist ja Bestandteil des Grundgesetzes. Union und SPD brauchen die Grünen dafür, jetzt noch im alten Bundestag. Die sagen aber nein, die Grünen, zu Recht.
Ja, das ist natürlich die Krux der zukünftigen Großen Koalition, wenn man so will, dass sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Das heißt, sie brauchen hier die Zustimmung für eine Zweidrittelmehrheit. Und die gibt es ja nur im alten Bundestag, wie wir wissen. Und die Grünen, glaube ich, konnten ihr Glück gar nicht fassen. Die waren ja eigentlich raus aus dem Spiel und mit einmal sind sie wieder mittendrin. Sie werden gebraucht und können natürlich jetzt auch einiges fordern und auf den Tisch legen. Und das tun sie auch.
Sie werden gebraucht, sie können aber auch Spielverderber sein. In jedem Fall Spielverderber für das, was jetzt geplant sind, werden AfD und Linke sein. Die haben ja beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt, dass der alte Bundestag sich damit überhaupt noch befasst. Erstens, dass er überhaupt noch einberufen wird jetzt, so kurz vor der Konstituierung des neuen Bundestages. Und vor allen Dingen, dass damit so doch sehr wichtigen, zukunftsweisenden Dingen jetzt auch noch mit dem alten Bundestag gearbeitet wird und das auch noch entschieden wird. Frau Mössbauer, die Grünen fordern ja jetzt erhebliche Nachbesserungen beim Finanzpaket. Sie sind ja in einer sehr starken Position. Man braucht ihre Zustimmung, wenn noch im alten Bundestag die Grundgesetzänderung stattfinden soll. Wie weit sind denn Union und SPD da bereit, auf die Grünen zuzugehen?
Also die wissen, dass sie auf jeden Fall noch einen gewissen Preis zahlen werden müssen, um die Zustimmung zu bekommen. Es liegt ja auch schon im Grunde genommen ein Papier vor, was auf große Zustimmung stößt von Union und SPD. Das ist das Papier, was die Landespolitiker unter anderem Daniel Bayers verfasst haben. Da hört man wirklich, ja, das ist eine gute Grundlage, da würde man gut zueinander finden. Allerdings ist es so, dass offenbar die Landespolitiker bei den Grünen da wiederum die Rechnung ohne ihre Bundesspitze gemacht hat. insbesondere die Fraktion, die da jetzt noch ein bisschen mehr rausholen will. Also die setzen vor allem auf das Thema Klima jetzt und würden auch gerne generell die Verteidigungsausgaben entkoppeln und sagen, grundsätzlich an die Schuldenbremse gehen wir dann ganz solide, ausgeruht, entspannt ran mit dem neuen Bundestag und mit den neuen Mehrheiten.
Magie, jetzt gibt es ja Kritik an Friedrich Merz, der vielleicht nicht so ganz, dem nicht so ganz klar war, wann man die Grünen da am besten einbezieht und nicht durch eine diese ominöse Mailbox-Nachricht dafür Frau Hasselmann. Die kennen wir ja nur aus zweiter Hand, da können wir jetzt schlecht drauf aufbauen. Aber ist das immer noch ein Problem für Friedrich Merz, dass sein Kommunikationsverständnis auch als zukünftiger Bundeskanzler noch ausbaufähig ist?
Es geht ja nicht ums Kommunikationsverständnis, es geht ja um was viel Grundlegenderes. Es geht um einen Vertrauensverlust in einem Ausmaß, wie ich das so selten erlebt habe. Der Wahlkampf liegt gerade mal 2, 3 Wochen zurück. Und den ganzen Wahlkampf über ist Friedrich Merz als derjenige aufgetreten, der seriöse Haushaltsführung machen würde. Also das, was er an der Ampel kritisiert hat, sie nicht tun würde. Er hat gesagt, die Schuldenbremse bleibt. Er hat gesagt, wir müssen unsere Haushalte konsolidieren. Dann ist die Wahl vorbei. Er geht in einen Sondierungsausschuss mit der SPD und kommt mit einem zusätzlichen Schuldenvolumen von 1.000 Milliarden, von knapp 1.000 Milliarden Euro raus. Das können Sie keinem Wähler ernsthaft erklären. Das ist ein riesiger Schaden für die Demokratie, der da entstanden ist. Und nicht ohne Grund brodelt das enorm an der Basis der CDU und an der Basis der CSU und überhaupt bei allen, die gerade sich noch mal aufraffen konnten, ihr Kreuz bei der CDU zu machen. Die sehen sich getäuscht. Das ist eine Riesenrosttäuscherei. Deswegen ist das ein wirklicher, meines Erachtens, enormer Schaden für die Demokratie in unserem Land.
Wobei, wie gesagt, meine Frage war ja jetzt, wie er mit den Grünen umgegangen ist bei dem, was jetzt eigentlich ansteht. Also gut, die verkaufen sich alle so teuer wie möglich. Lassen Sie mich vielleicht noch mal ganz kurz auf den Wahlkampf zurückkommen. Da ging es ja munter zu. Man hat sich heftig attackiert, auch nicht besonders freundlich. Da drücke ich mich jetzt freundlich aus, dass das nicht so freundlich war. Man könnte es auch viel patziger sagen. Selbst Markus Söder konnte ja nicht lassen, am Aschermittwoch nach der Wahl noch mal über den Lieblingsfeind, die Grünen, herzuziehen. Wie beeinflusst das jetzt die Gespräche oder sagt man, aller Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von
jetzt? Ja, also ich glaube, natürlich geht es auch um Stilfragen. Aber die Stilfragen sind zweitrangig. Es geht letzten Endes um die Sachentscheidung. Und ich glaube, dass die Grünen da nicht so nachtragend sind. Natürlich sozusagen beeinflusst das so ein Gesprächsklima. Das halte ich für selbstverständlich, dass man da sicherlich nicht begeistert war, wie Herr Söder oder auch Herr Merz zum Teil an diese ganze Sache herangegangen sind und über die Grünen geredet haben. Aber ich glaube, die Grünen sind ja eine verantwortungsbewusste Partei. Sie sagen zumindest, wir wollen konstruktive Oppositionspartei sein. Und wir denken vom Ganzen her. Wenn man vom Ganzen her denkt, dann muss man natürlich jetzt auch überlegen, wie können wir uns da einbringen, vernünftig einbringen, was können wir fordern, zum Beispiel in Bezug auf Klimapolitik und so weiter. Das tun sie ja auch. Aber auch in Bezug auf Verteidigung. Denn man darf ja nicht vergessen, die Grünen sind eigentlich die Partei, die am entschiedensten für die Ukraine eingetreten sind in der Vergangenheit. Und die auch gesagt haben, wir müssen den Haushalt so stricken, dass 1,5% aus dem Kernhaushalt für Verteidigung finanziert werden. Das ist ja ein Teil der Forderungen, die sie jetzt mit eingebracht haben in die Diskussionen mit den beiden anderen Parteien. Also von daher denke ich, wie gesagt, diese Stilfragen sind eher zweitrangig.
Ich würde es allerdings nicht unterschätzen, ja, die Kommunikation. Also am Ende ist Politik auch ein People's Business. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass es jetzt so zugespitzt ist, also morgen ist im Grunde genommen die erste Lesung und wir haben jetzt noch keine Einigung, das hätte man definitiv anders einfliegen können, wenn man frühzeitig auf die Grünen zugegangen wäre. Man wusste ja, man braucht sie, man hätte sie ein bisschen früher einbinden können, auch in die gemeinsamen Verhandlungen eben von Union und SPD. Man hätte sich dieses ganze Gequake drumherum, Aschermittwoch, Sie haben es angesprochen, hätte man sich auch einfach sparen können und nach der Wahl einfach mal sagen können, jetzt ist der Wahlkampf auch durch. Und es hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Grünen trotz aller Sachlichkeit, die sie sicherlich weiterhin auch an den Tag legen, begeistert sind und sagen, wir schlagen sofort ein und lasst was Großartiges zusammenbringen, weil man halt einfach menschlich schon ein Stück weit, und das finde ich, hat man auch gerade am Montag ganz deutlich gemerkt bei dieser Pressekonferenz, menschlich die Grünen ziemlich enttäuscht sind. Und da ist schon Porzellan zerdeppert.
Das ist das, was Sie sagten, Herr Kähler. Der Unterschied zwischen Merz und Söder besteht darin, dass Merz das vor der Wahl getan hat. Kann man immer sagen, okay, das ist Wahlkampf. Ja. Mhm. Nach der Wahl haben wir ein neues Spiel. Aber Markus Söder geht nach der Wahl hin an besagtem Aschermittwoch und prügelt noch mal voll auf die Grünen ein, obwohl er ja genau wusste, dass er sie brauchen wird. Und da Markus Söder nichts unbedacht tut, frage ich mich, warum hat er das getan? Ich habe auf diese Frage noch keine Antwort, aber ich habe schon den Eindruck, dass ihm da etwas Obstruktives vorschwebte. Er wollte irgendetwas verhindern, denn das war ohne Not. Das war völlig ohne Not. Nur um ein Bierzelt zum Kochen zu bringen, tut man das ja nicht. Ne?
Also haben ja auch andere geschafft, Wüst zum Beispiel.
Obstruktives verhindern ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, Herr Südekom. Sie haben ja gerade das angesprochen mit dem Finanzpaket, wie das eigentlich gedacht war. Das soll ja noch obendrauf kommen. Als zusätzliche Aufgabe Verteidigung, Infrastruktur, wenn man das jetzt sozusagen in den regulären Haushalt mit integriert, dann kann man ja für das, was im regulären Haushalt sowieso schon drin ist, eben auf die Idee kommen, das für ganz andere Dinge noch zu verwenden. Also Stichwort Mütterrente, Gastrosteuer, die Subvention aufs Agrardiesel. Das war ja jetzt nicht Ihre Absicht. Fehlt da einfach den zukünftigen Koalitionären der Mut, klarzumachen, dass dieses Gießkannenprinzip, dieses Überbrücken von Gegensätzen durch Geld zuschütten oder mit Geld zuschütten, nicht mehr funktionieren kann?
Das ist die spannende Frage, die in den nächsten Wochen geklärt werden muss oder in den nächsten Tagen. Denn das Sondierungspapier als solches, das war für meine Begriffe erstmal so ein Abtasten, dass da jeder im Prinzip die Punkte erstmal aufgeschrieben hat, die im Wahlkampf eine Rolle gespielt haben. Und da kam dann eben so eine Wünsch-dir-was-Liste dabei heraus, mit Mütterrente, mit der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie und so weiter. Und da ist natürlich die Gefahr, dass etwas passiert, was wir in unserem Papier schon beschrieben haben, unter dem Stichwort Verschiebebahnhof. Dass nämlich eben dann einfach im Kernhaushalt die bisherigen Investitionen, das sind so 53 Milliarden im Bundeshaushalt 2024, dass die alle ausgelagert werden in das Sondervermögen und dass dann plötzlich 53 Milliarden da sind, die man für irgendwas anderes ausgeben kann, eben zum Beispiel für die Mütterrente und Co. Und das darf natürlich nicht passieren. Also das war zumindest nicht das, was wir vorgeschlagen haben. Wir haben uns vorgestellt, dass eben tatsächlich dieses Geld, die 500 Milliarden in 10 Jahresscheiben zusätzlich obendrauf kommen, also dass der Bundeshaushalt 25 ungefähr ein Investitionsniveau von 93 Milliarden dann haben soll. Und die Grünen schreiben ja in ihrem Papier, was schon angesprochen wurde, genau das. Also Danja Bayaz, Mona Neubauer in ihrem Papier haben geschrieben, sie stimmen nur zu, wenn sichergestellt ist, dieses Prinzip der Zusätzlichkeit. Und da das eigentlich auch genau dem entspricht, was wir in unserem Papier geschrieben haben, hoffe ich, dass die Koalition sich jetzt eben in der Einigung auch genau darauf verständigt, weil das ist auch das Einzige, was ökonomisch sinnvoll ist. Wenn man dann Mütterrente und Gastrosteuer trotzdem machen will, habe ich nichts dagegen. Es entspricht ja dem, was im Wahlkampf gesagt wurde. Aber dafür muss man dann eben andere Finanzierungswege finden.
Noch eine Frage, Herr Südekom. Was haben Sie mal nachrechnen können, was es bedeutet, wenn es jetzt tatsächlich zu diesem Verschiebebahnhof kommt, den Sie gerade skizziert haben? Was bedeutet das auch vielleicht in Zahlen für Konjunktur, für Wirtschaftswachstum, also Bruttoinlandsprodukt und eben auch möglicherweise Inflation oder auch die Zinsentwicklung?
Wenn man jetzt einfach den Bundeshaushalt mal so nimmt, wie er jetzt da steht, dann hat der ohnehin schon ein ziemlich beachtliches Loch und ein Problem, so in der Größenordnung 25 Milliarden, wo schon mal ohnehin ungeklärt ist, wie man das schließen will. Wenn man jetzt alle Projekte umsetzt sofort, die in diesem Sondierungspapier stehen, dann sind das nochmal zusätzliche 40 Milliarden, die oben drauf gehen. Das heißt, dann hätten wir ein Loch im Bundeshaushalt über 60 Milliarden. Ja, und das wäre dann im Prinzip das Szenario, was niemand will, dass dieses Loch dann eben mit den Mitteln aus diesem Sondervermögen gestopft wird. Und das kann auf keinen Fall sein. Also das Sondervermögen muss für Investitionen geparkt sein. Und das sonstige Loch, über das wir da reden, da muss es andere Wege geben. Der eleganteste Weg ist sicherlich, dass durch die Investitionen, insbesondere im Infrastrukturbereich, aber auch bei der Verteidigung, das Wirtschaftswachstum anspringt, darüber die Steuereinnahmen anspringen. Es gibt ja erste Simulationen und Studien, auch von Großbanken, von Wirtschaftsforschungsinstituten, die diesen Wachstumseffekt beziffert haben. Und der ist gar nicht so klein. Also dieses Paket hat da durchaus einiges an Potenzial und darüber dann auch ein Stück weit das existierende Haushaltsloch zu schließen. Also das wird noch eine große Aufgabe für den nächsten Bundesfinanzminister, das zu schaffen. Aber nochmal, zentral für uns ist eben dieses Prinzip der Zusätzlichkeit. Das muss aus meiner Sicht wirklich strikt eingehalten werden.
Das heißt, wir haben jetzt eine Art Rückfall in alte Leidenschaften, dass man sagt, na ja gut, es war alles ganz wichtig, was man für den Brückenbau und für die Anschaffung von militärischem Gerät braucht. Aber wir haben eben auch eine ganze Reihe von Wählern, die auf bestimmte Dinge Anspruch erheben. Denen haben wir ja auch was versprochen. Das heißt, diese alte GroKo-Manier, dass man sagt, also wenn wir uns nicht einigen können, machen wir alles. Und dann kostet halt das Doppelte und Dreifache. Die erlebt jetzt ihre Wiederauferstehung. Also es sind alles Rückfälle eigentlich, obwohl sie ja Stein und Bein geschworen haben im Wahlkampf, dass sie das nicht mehr machen wollen.
Ja, es ist im Grunde genommen ja auch so ein chronisches Problem von überhaupt bei Koalitionsbildung. Die Ampel hat das ja auch ähnlich gemacht. Die hat sich ja diese 60 Milliarden im KTF gegönnt und damit war genug Geld da, sodass man eben diese Klientel...
KTF, sagen Sie.
KTF, die 60 Milliarden, also die Umschichtung aus den alten Corona-Mitteln, was ihnen dann am Ende...
Klimatransfer,
genau.
Alles klar. Gut.
Also auf jeden Fall... Es war genug Geld da, dachte man. Und damit war es am Anfang auch relativ einfach, eine Einigung zu finden, weil jeder hat so eben seine Lieblingsprojekte umsetzen können. Ähnlich ist es jetzt auch bei der neuen GroKo oder eher Schwarz-Rot, dass man jetzt das Gefühl hat, so sieht zumindest das Sondierungspapier erstmal aus, es ist da genug Spielraum für diese konsumtiven Ausgaben. Also Sie haben sie alle schon genannt, Gastrosteuer, Mütterrente, Pendlerpauschale. Das widerspricht ja jetzt eigentlich diesem Momentum von wir durchleben eine Zeitenwende, es ist ein Epochenbruch, das ist wirklich eine dramatische Lage und deswegen nehmen wir ja auch diese Kehrtwende vor, deswegen müssen wir irgendwie an die Verteidigungsausgaben ran und deswegen machen wir etwas, was wir eigentlich bislang abgelehnt haben, nämlich die Schuldenbremse zumindest für Verteidigungsausgaben auszuhebeln. Dazu passt das, finde ich, nicht, dass man gleichzeitig in anderen Bereichen so weitermacht, als gäbe es keinen Morgen mehr.
Aber kaum glauben, dass das hier nannten es jetzt Epochenbruch, dass diese Erkenntnis nicht in der politischen Klasse in Berlin und in den Parteigremien angekommen ist. Warum wird es dann trotzdem gemacht? Die Grünen haben ja jetzt einen neuen Säulenheiligen, Wolfgang Schäuble, das hätte Posthum, das hätte der sich auch nicht träumen lassen.
Wahrscheinlich nicht.
Als Sparkommissar und nehmen sich ihn zum Vorbild. Was ist da gerade eigentlich los in der Politik jetzt in der Zeit nach der Wahl im Vorfeld von Parlamentskonstituierung und Bildung einer neuen Regierung?
Ja, natürlich müssten das die zukünftigen Koalitionäre wissen. Aber die Versuchung war natürlich groß mit diesem Geld, was man jetzt als Sondervermögen deklariert. Eigentlich müsste es ja heißen Sonderschulden, weil es ist ja gar kein Vermögen, sondern es sind Sonderschulden, wenn man das richtig definieren wollte. Aber ich glaube, dass hier sozusagen so eine Art Deal stattgefunden hat zwischen SPD und CDU. Ihr kriegt das und wir kriegen das. Also die SPD ist ja die Partei, die darauf beharrt zu sagen, wenn wir jetzt so viel Geld für Verteidigung ausgeben, dann müssen wir doch auch den Leuten, die knapp bei Kasse sind, versprechen, dass wir auch für sie etwas im Portemonnaie haben, ja, oder in unserer Haushaltskasse haben. Und insofern, glaube ich, hat die CDU war irgendwie froh, dass die SPD überhaupt mitgemacht hat bei dieser ganzen Geschichte. Denn das war ja gar nicht selbstverständlich. Man musste sich ja erstmal irgendwie zusammenraufen oder finden. Und deshalb ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und es ist ja das Erstaunliche.
Eine Art Schmerzensgeld für die Wahlniederlage.
Genau,
für die
SPD. Art Schmerzensgeld mit 16,5%. Da haben Sie vollkommen recht. Und es ist ja das Erstaunliche, dass die Grünen jetzt mit einmal diejenigen sind, die auf Konsolidierung beharren. Die sagen sozusagen, was Herr Südekomm gerade noch mal erwähnt hat, Zusätzlichkeit. Ja? Und sie machen sich zum Anwalt auch der Interessen der Länder. Denn die Länder wollen ja auch sozusagen einen gewissen Spielraum haben. Der Druck kam ja auch aus den Ländern auf die, beiden zukünftigen Koalitionäre und so weiter. Also deshalb ist es schon erstaunlich, verkehrte Welt in gewisser Weise, ja, dass jetzt die beiden Parteien, die im Wahlkampf noch gesagt haben, oder zumindest die CDU, die gesagt hat, nein, nein, mit uns auf keinen Fall, das hat Herr Magier ja schon gesagt, dass Friedrich Merz durchs Land gelaufen ist und gesagt hat, wir sind die Verteidiger der Schuldenbremse und wir lassen das nicht zu, dass hier Geld rausgeschmissen
da
wird.
Das ist aber der Auftritt im Oval Office noch nicht gewesen. Das, glaube ich, den Leuten auch unglaublich.
Ja, aber das wusste man.
Die Situation, glaube ich, so ein bisschen verschärft, jetzt noch zu sagen. Gut, ich muss es ja nicht rechtfertigen, aber es war ja, hatte möglicherweise da war auch sehr viel
Schrecken in die Glieder gefahren. Ja, das sagt man jetzt natürlich
von Seiten der CDU. Ist das eine Lizenz zum Gelddrucken, was Sie jetzt gerade erleben in der Politik?
Also der Vorgang im Oval Office war es mit Sicherheit nicht. Mhm. Das ist wirklich ein vorgeschobenes Argument und das stört mich massiv. Dankt Friedrich Merz sozusagen zumindest mental J.D. Vance, der sich da mit Zelensky angelegt hat. Also nach dieser Seance im Weißen Haus dann zu sagen, oh, aber das ist jetzt der absolute Gamechanger. Ja? Jetzt haben wir aber zum ersten Mal gemerkt, dass die Amerikaner möglicherweise nicht mehr auf unserer Seite stehen. Mit Verlaub, also entweder das ist wirklich eine Finte, eine Lüge, oder man ist dermaßen unbedarft, dass man die Geopolitik der letzten 10 Jahre nicht zur Kenntnis genommen hat. Angela Merkel hat schon vor 10 Jahren in einem Bierzelt in Bayern gesagt, wir müssen uns jetzt ein Stück weit unabhängig machen. Also dafür hat es dieses Auftritts wirklich nicht bedurft. Und das finde ich wirklich gegenüber den Wählern, gegenüber der ganzen Bevölkerung ganz schön anmaßend, so zu tun, als ob das jetzt sozusagen der Nukleus in der Zeitenwende gewesen wäre.
Herr Magier, das Problem ist natürlich, dass wir in den Umfragen sehen, dass ein großer Teil derselben Wähler und Wählerinnen, die Sie jetzt reklamieren, sagt, das ist prima, dass endlich mal sozusagen Geld jetzt beschafft wird und so weiter. Das heißt, dieser Köder, den die zukünftigen Koalitionäre ausgeworfen haben, der wird geschluckt von leider großen Teilen der Wählerschaft. Ja?
Da würde ich gerne noch was ergänzen, Herr Probst. Nämlich jetzt wird immer so getan, natürlich brauchen wir mehr Ausgaben für Verteidigung. Ich glaube, das ist einigermaßen unstrittig. Genau. Aber wenn es dann heißt, wir müssen uns von den Vereinigten Staaten unabhängig machen, gleichzeitig aber klar geworden ist, dass die Amerikaner aus der Distanz heraus die Waffen praktisch abschalten können. Wir gleichzeitig aber Käufer amerikanischer Waffen sind und selbst die deutschen Waffen amerikanische Bauteile beinhalten, dann muss ja notwendigerweise damit einhergehen, dass wir sagen, wir machen uns komplett unabhängig vom amerikanischen Waffenmarkt. Ich habe da aber von keiner einzigen Partei irgendeine Strategie
gehört. Wir haben schon 80 Milliarden ausgegeben für die 35 Tarnkappenbomber, bei denen das wahrscheinlich möglich ist.
Also genau so ist es. Und ich vermisse überhaupt eine Gesamtstrategie für die deutsche und für die europäische Verteidigung. Da hört man sehr, sehr wenig. Es ist ja nicht so, dass wir gar kein Geld für Verteidigung ausgeben. Wenn Sie die ganzen europäischen Verteidigungshaushalte zusammennehmen, dann sind die bei weitem größer als der russische Rüstungshaushalt. Also da muss man auch drüber reden. Was machen wir denn mit dem ganzen Geld? Wie legen wir das Geld an? Haben wir das Personal überhaupt für die Bundeswehr? Das sind alles unbeantwortete Fragen. Wir reden nur über Geld, nur über hunderte Milliarden, ohne uns zu überlegen, was genau wir damit anfangen.
Gut, das ist das eine. Wir reden auch nicht nur über Geld, sondern Herr Südikum, es gibt ja auch noch etwas anderes, was korrespondiert zu dem, was jetzt an zusätzlichem Geld in die Hand genommen werden muss. Das ist ja weitestgehend unstrittig. Es gehört ja auch dazu, dass gleichzeitig parallel, das fordern Sie, glaube ich, auch ein, es auch zu Reformen kommen müssen. Bürokratieabbau zum Beispiel, viele andere Fragen, die offen geblieben sind im Lauf der Jahre, der letzten 10, 15 Jahre, wo man nichts angepackt hat, aus welchen Gründen auch immer. Sehen Sie da Ansätze, dass parallel zu dieser Steigerung der Ausgaben auch Reformanstrengungen jetzt wirklich stattfinden, auch bei zwei Parteien, die an Reformen schon aufgrund ihrer Mentalität nicht so ganz großes Interesse haben, nämlich SPD und Union?
Wenn die beiden Parteien das Ziel haben, tatsächlich die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland zu stärken und die Infrastruktur zu modernisieren, dann wird das notwendig sein, weil das ist ja mit Geld allein nicht getan. Also ich würde sagen, wenn diese Reform jetzt durchgeht, dann ist das Geldproblem gelöst und dann beginnt das eigentliche Problem. Dann geht es nämlich darum, dass dieses Geld auch tatsächlich so ausgegeben werden muss, dass am Ende bessere Straßen, bessere Brücken da sind und auch eine modernere und größere Bundeswehr. Und wir texten das in unserem Papier genau an, dass wir eben sagen, bestimmte Reformen, die vorher schon notwendig waren, die sind jetzt noch viel dringender. Also das erste genau, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Also es bringt ja nichts, wenn man eine Brücke saniert, das Geld ist jetzt da. Wenn dann dieser ganze Prozess 20 Jahre dauert, bis das tatsächlich dann mal abgeschlossen ist, dann kann das ja nicht sein. Das muss schneller gehen, das muss innerhalb von 2, 3 Jahren passieren. Genau dasselbe, wir brauchen am Ende Leute. Wir brauchen Menschen, die im Handwerk die Brücken, die Straßen sanieren, die Gebäude dämmen. Und wir brauchen Menschen, die in die Bundeswehr gehen. Und wir haben ja ein demografisches Problem. Das hatten wir auch schon ohne das Paket, dass wir die Erwerbsbevölkerung auf einem sinkenden Pfad haben. Und deswegen müssen jetzt alle Schrauben über die wir vorher schon diskutiert haben, was man tun kann, um die Erwerbsbeteiligung wieder zu erhöhen. Also zum Beispiel ältere Menschen länger arbeiten, die Erwerbsbeteiligung von Frauen, was man da tun kann, zum Beispiel die Betreuungsinfrastruktur bei Kitas, damit eben mehr Frauen nicht Teilzeit, sondern Vollzeit arbeiten können. Das ganze Thema Fachkräfte oder Arbeitskräftezuwanderung von außen, auch das war vorher schon wichtig. Und all diese Themen sind jetzt noch viel, viel wichtiger geworden, weil wenn wir das nicht machen, dann stoßen wir an eine Kapazitätsgrenze. Dann haben wir zwar die Nachfrage angeregt, jetzt durch viel, viel Geld, aber wenn das Angebot nicht standhält, dann wird dieses ganze Geld, dann werden die Milliarden in die Preise gehen. Dann wird es nicht zu Wachstum, sondern zu Inflation führen und das wollen wir nicht. Also wenn tatsächlich aus diesem Paket Wachstum rauskommen soll, dann sind diese ganzen Strukturreformen jetzt noch viel, viel dringlicher und ich hoffe, dass die GroKo diese Botschaft auch verstanden hat. Im Sondierungspapier war das jetzt noch nicht so spürbar. Aber ich glaube, in den wirklichen Koalitionsverhandlungen, die ja jetzt schon sehr kurzfristig anfangen, dass da wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Ernsthaftigkeit rein muss, weil das ist wirklich jetzt die große Aufgabe, die jetzt einfach ansteht.
Also, die Kommission, vermissen Sie auch eine europapolitische Komponente oder Perspektive? Es geht ja nicht nur um viel Geld auch auf europäischer Ebene, im Beschaffungswesen der Bundeswehr soll es ja europaweit harmonisiert werden. Da macht ja jedes Land eigentlich, was es will. Da kämpfen Soldaten nebeneinander, die können gar nicht Munition tauschen, weil sie unterschiedliche Kaliber haben, auf der gleichen Seite sozusagen der Front. Wird das zu sehr unterschätzt oder verkompliziert das sogar noch die Problematik mehr, dass man da schnell zu einem brauchbaren, greifbaren Ergebnis kommen kann?
Es muss jetzt sowieso auf europäischer Ebene noch was passieren. Jetzt nach dieser fiskalischen Zeitenwende müssen wir erstmal dafür Sorge tragen, dass das, was wir jetzt gerade machen, die Schuldenbremsenreform, auch so gemacht wird, dass es kompatibel ist mit den europäischen Fiskalregeln. Die gibt es nämlich auch noch. Also es hilft nichts, wenn wir jetzt die Schuldenbremse schleifen und dann am Ende feststellen, oh, das ist aber im Widerspruch mit den europäischen Fiskalregeln. Also das ist das erste Problem. Und das zweite ist dann wieder, selbst wenn das Geld geklärt ist, kommt genau das Problem, was Herr Magier schon angesprochen hat. Es ist überhaupt nicht gut, wenn dann 27 EU-Länder alle einzeln auftreten und jeder seine nationale Armee versucht auszustatten. Es ist viel besser, wenn sich ganz Europa zusammenschließt, auch gemeinsam versucht, Verträge abzuschließen, also gemeinsam auch das Beschaffungswesen zu organisieren, hat man ja auch viel bessere Konditionen gegenüber der Rüstungsindustrie. Und man muss dann auch darauf aufbauen, dass dann eben entweder eine gesamteuropäische Armee aufgebaut wird oder zumindest nationale Armeen sich so koordinieren und absprechen, dass die Material beschaffen, das dann eben auch zueinander passt, weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Und diese ganzen Debatten, die sind jetzt natürlich voll im Gang. Also seit der Ankündigung jetzt der Sondierungsgruppe, also wo jetzt einfach klar ist, auch im Rest der Welt, es wird da eine echte Zeitenwende jetzt wirklich geben, auch beim Geld, dass jetzt eben natürlich auch schon die anderen europäischen Länder sagen, okay, jetzt lasst uns darauf aufsetzen und eben genau diese Koordinierung bei der Beschaffung und beim Aufbau von europäischen Verteidigungsstrukturen eben tatsächlich auch jetzt auf den Weg bringen, weil alles andere wäre jetzt auch sozusagen ein großer Fehler. Das muss jetzt mit größtem Nachdruck auch jetzt genau passieren.
Ja, das ist natürlich ein dickes Brett, was man da bohren muss. Denn wenn man bisher sich anguckt, wie das läuft, sind das ja viele nationale Egoismen. Jeder möchte sein eigenes Waffensystem und so weiter produzieren. Also diese Synchronisation, das ist ja das Problem, was wir in der Vergangenheit schon hatten. Jetzt haben wir auf europäischer Ebene ja auch noch mal ein 800-Milliarden-Paket, was Frau von der Leyen angekündigt hat. Also wie das passt zu den 500 Milliarden, die aus dem deutschen Topf kommen sollen, das hat man auch noch nicht so ausdiskutiert. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge von Problemen. Und ich glaube, dass die beiden Koalitionäre sehr leichtfertig an diese ganze Sache herangegangen sind. Sie haben die Grünen nicht richtig eingepreist. Sie haben nicht eingepreist, dass es innerhalb der Parteien Widerstand gibt. Die Jusos, die Junge Union, die Freien Wähler haben inzwischen schon angekündigt, sie machen da nicht ohne weiteres mit. Viele Ökonomen sagen, das war nicht richtig, was da gelaufen ist. Das Bundesverfassungsgericht ist noch als Mitspieler oder als Vetospieler mit im Boot. Also wir haben so viel Widerstand und jetzt merken die beiden mit einmal, Mensch, ist gar nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Und ich meine, Herr Südekum hat natürlich vollkommen recht. Es hört sich erstmal furchtbar viel an, 500 Milliarden. Aber das ist ja gestreckt auf 10 Jahre. Ja, und wir haben natürlich Effekte, wenn das Geld tatsächlich fließt, wenn es investiert werden sollte, dann haben wir auch wirtschaftliche Effekte, die dazu beitragen, dass die Wirtschaft möglicherweise an...
Jetzt haben wir in den letzten Minuten skizziert, was alles schief gehen könnte. Aber es könnte ja noch viel schiefer gehen, wenn jetzt doch diese Zweidrittelmehrheit entweder im Bundestag oder danach dann spätestens im Bundesrat nicht zustande kommt. Sie haben Ihr Ohr immer an den Verhandlungszimmern hier in Berlin, Frau Mössbauer. Kann das noch schief gehen? Kann es sein, dass man sich doch nicht einigt? Vorhin habe ich so ein bisschen durchgehört, also irgendwie schaffen Sie es dann doch, aber...
Also ich würde in diesen Zeiten nichts ausschließen. Ich glaube allerdings, das disziplinierende Moment ist einfach, dass der Druck enorm ist und dass es fast, das Wort ist so blöd, aber alternativlos ist. Also es steht wirklich zu viel auf dem Spiel. Wenn das jetzt nicht klappt, wenn dieses Sondervermögen Infrastruktur wegfallen sollte, weil die Grünen sagen, wir gehen mit bei Verteidigung, aber nicht bei dem anderen Teil, dann entfällt sozusagen die Geschäftsgrundlage für diese sich formierende neue Koalition, weil die SPD das wirklich so zur Conditio sine qua non ausgerufen hat. Und auch übrigens bei der Union gibt es sehr viel Stimmen, gerade im Osten, also die Ost-MPs, Ministerpräsidenten, die sagen, es kommt nicht so gut an bei uns in der Wählerschaft, wenn wir jetzt sagen, hier nur Verteidigung, das hat so ein bisschen die Konnotation von Aufrüstung, lass uns das lieber kombinieren. Also es gibt auch also in der Union...
Veto der SPD quasi liegt davor, das nicht zu trennen, sondern das tatsächlich zu kombinieren.
Ja, der CDU-Basis sogar.
Ja. Also auf jeden Fall bei der SPD will man das auf keinen Fall trennen, weil man unbedingt dieses Infrastruktur-Sondervermögen will. Das heißt, wenn die Grünen sich da jetzt querstellen sollten, was ich nicht glaube, am Ende, glaube ich, kommen die irgendwie zusammen. Aber das mal durchdekliniert würde ja bedeuten, dass wir, also dass die SPD vielleicht sagt, ich steige aus, wir machen das nicht. Dann kommt vielleicht der Bundespräsident wieder ins Spiel und redet seiner ehemaligen Partei ins Gewissen. Aber im Grunde genommen ist das dann ja eine Hängepartie. Dann haben wir eine Regierung geschäftsführend im Amt, die aber auch nur noch eine Minderheitsregierung ist. Und das in einer so fragilen Weltlage, also das darf eigentlich gar nicht scheitern. Deswegen glaube ich, werden die irgendwie zueinander finden. Was man so hört, es gab heute Treffen, nähert man sich an, aber die Grünen wollen jetzt natürlich auch nicht so billig über die Ladentheke gehen und vielleicht die andere Seite auch ein bisschen zittern lassen und sagen, ja, wir ziehen uns noch ein bisschen und wir gucken mal. Also ich glaube, dass das jetzt schon auch so ein bisschen vielleicht eine Strategie ist, den auch mal zurück eins auszuwischen.
Kann denn die Union, kann die SPD denn, wenn jetzt im alten Bundestag darüber noch abgestimmt wird, sich aller Fraktionsmitglieder sicher sein? Da gibt es ja einige, die unfreiwillig ausscheiden, einige, die vielleicht auch noch Rechnungen zu begleichen haben.
Es gibt auch welche, die gar nicht da sind. Dasselbe gilt auch für die Unionsparteien. Ich würde auch nicht sagen, dass alle Mitglieder der alten Unionsfraktionen einfach mal mir nichts, dir nichts den Finger heben. Außerdem möchte ich vielleicht noch auf ein Wort eingehen. Sie haben gesagt, kann das noch schief gehen? Das ist ein bisschen eine Vokabel, die mir in dem Zusammenhang nicht unbedingt gefällt. Ja, wissen Sie, weil schief gehen bedeutet, dass wir im alten Bundestag auf den allerletzten Metern eine Grundgesetzänderung nicht durchkriegen, die aber für die nächsten mindestens mal 10 Jahre unglaublich bedeutungsvoll ist. Also wenn Sie sagen, das geht schief, dann implementieren Sie damit, dass letztlich die zurückliegende Bundestagswahl schiefgelaufen ist, weil sie dazu geführt hat, dass wir entsprechende Mehrheiten im neuen Bundestag
nicht haben. Ich meine eigentlich schiefgehen aus Sicht von Union,
ja,
SPD.
Ja, das ist mir schon klar, aber das geht da jetzt so in das allgemeine Bewusstsein über. Das muss also unbedingt noch passieren, sonst ist Deutschland am Ende.
War ja, ob es tatsächlich nicht noch schiefgehen kann, egal jetzt aus wessen Sicht, dass es eben nicht zu dieser
Ich sehe durchaus die Notwendigkeit, aber ich sehe auch, dass hier, sagen wir mal, ein bisschen hochgepokert wird. Auch vor dem Hintergrund, dass wir immerhin eine Demokratie sind und dass wir einen neu gewählten Bundestag haben und dass der alte Bundestag eigentlich nur noch sowas ist wie ein Treuhänder. Und ich weiß nicht, und darüber hat ja auch das Bundesverfassungsgericht dann zu entscheiden, ist das noch, steht eine so weitreichende Entscheidung überhaupt noch in der Kompetenz des alten Bundestags? Da kann man wirklich drüber streiten. Und ich denke schon, dass das Bundesverfassungsgericht das durchwinken wird. Aber es ist keine Lappalie. Und ganz so banal, wie getan wird, ist das eben nicht.
Es gibt da übrigens auch Widerstand in den eigenen Reihen. Also es gibt Abgeordnete, die ausscheiden, zum Beispiel auch bei der Union, die jetzt schon öffentlich gesagt haben, sie halten dieses Manöver für falsch, weil es einfach anachronistisch ist und weil es natürlich schon so ein bisschen so diesen Faden Beigeschmack hat von, wir suchen uns die Mehrheiten aus, die uns gerade passen.
Ja, Torschlusspanik, da gibt es ja den Unterschied zwischen legal und legitim. das ist Wird das sozusagen eine Art Hypothek sein, wenn es jetzt tatsächlich im alten Bundestag und auch im Bundesrat dann noch durchgewunken wird?
Ich glaube, wenn es erstmal durch ist, dann wird das niemand mehr wirklich interessieren, sondern dann geht es sozusagen den normalen Gang in einer Regierung. Und alle werden irgendwie erleichtert sein, dass man die Kuh vom Eis bekommen hat, wenn man so will. Also ich glaube auch, und da haben Sie vollkommen recht, die normative Kraft des Faktischen wird dafür sorgen, dass letzten Endes alle entscheidenden möglichen Vetospieler, ob es die Grünen sind, ob es das Bundesverfassungsgericht oder Herr Aiwanger ist auch von den Freien Wählern, dass die alle letzten Endes noch zustimmen, weil sie werden versuchen, für sich etwas herauszuholen. Die Grünen haben gute Karten. Sie können für die Klimapolitik jetzt noch mächtig was herausholen. Das werden sie auch sicherlich versuchen. Und warum sollten sie morgen bereits zustimmen? Morgen ist die erste Lesung. Da hat man noch Zeit bis Dienstag. Da kann man immer noch sozusagen über das ganze Wochenende weiter verhandeln. Also sie werden erstmal darauf beharren, dass man nur über das Verteidigungspaket abstimmt. Das ist ja auch prima und notwendig, glaube ich, wird keiner bestreiten. Und insgesamt muss man natürlich sagen, dass diese Koalition auch ziemlich mutlos ist, wenn sie denn zustande kommt. Das heißt, sie mutet ja den Wähler und Wählerinnen letzten Endes gar nicht zu, ja, sondern sie will mit diesen Infrastrukturmaßnahmen, so wie es nicht angelegt war von Ihnen, Herr Südekum, will sie quasi wieder die Sozialausgaben, das will vor allen Dingen die SPD, also die konsumtiven Sozialausgaben damit bestreiten. Und das ist nicht in Ordnung, das muss man ganz klar sagen. Also sozusagen entweder gibt es dieses Instrument der Zusätzlichkeit oder es gibt es nicht. Und das wird die Probe sein, auf die es ankommen wird.
Jetzt müssen wir nochmal auseinanderhalten. Es gibt ja zwei Schritte zu dieser Entscheidung im alten Bundestag. Also ist das Bundesverfassungsgericht damit einverstanden, dass der alte Bundestag darüber noch sich damit befasst und auch abstimmt? Und kommt es dann, wenn es keinen Widerspruch aus Karlsruhe gibt, tatsächlich zu einer Zweidrittelmehrheit? Wenn jetzt einer der beiden Dinge scheitert, was bedeutet das für die Zukunft einer neuen Koalition? Wenn man also nicht mit diesen Milliarden agieren kann, hantieren kann, sowohl im Verteidigungs- wie im Infrastrukturbereich. Was würde dann passieren, beziehungsweise wie müsste Friedrich Merz dann eigentlich regieren mit der SPD?
Also das wären auf jeden Fall sehr schwere Startbedingungen. Ich würde mal sagen, Ampel im Quadrat würde uns wahrscheinlich erwarten. Also man kann sagen, es war eigentlich so der Kardinalfehler von ihm, dass bis zur Wahl so kategorisch, oder sagen wir mal, er hat ja teilweise immer wieder auch so rhetorische Dehnübungen gemacht beim Thema Schuldenbremse, aber es trotzdem auszuschließen. Sein Kalkül, so hört man aus der Union, war, weil es gab ja in der Union durchaus auch Stimmen, vereinzelt gerade aus den Ländern, die gesagt haben, lasst uns wenigstens auf Länderebene die Schuldenbremse mal reformieren. Und es gab eben auch Stimmen, die gesagt haben, wir könnten doch zum Beispiel nach dem Ampelbruch, als es quasi diese Reste Ampel gab, könnten wir doch uns zusammentun mit Rot und Grün und jetzt mal überlegen, was kann man zumindest in dem Verteidigungsbereich machen. Dann wäre die Union aus der Opposition heraus eine sehr großzügige Kraft gewesen, die hilft, eine Reform auf den Weg zu bringen, hätte eine viel bessere Verhandlungsposition gehabt und am Ende davon profitiert. Wenn man jetzt wirklich gar nichts mehr zustande bekommt, also auch bei den Verteidigungsausgaben keine Erhöhung mehr, weil eine Schuldenbremsenreform nicht möglich ist, dann wird das sehr unangenehm, weil das, was bislang immer bei der Union so das Credo war, wir kürzen hier ein bisschen beim Bürgergeld, wir kürzen hier ein bisschen bei den Asylbewerberkosten, das ist sicherlich richtig. Ich glaube, man muss das auch zusätzlich machen, aber das wird nicht ausreichen, um jetzt diese Aufgaben stemmen zu können, die auf uns zukommen, die, um ehrlich zu sein, so wie Sie es ja vorhin gesagt haben, schon längst hätten angegangen werden müssen. Also man hätte das die letzten 10 Jahre schon viel konsequenter verfolgen müssen. Die Trendwenden Personal, Material und Ausrüstung sind 2014 von der Leyen ausgerufen worden. Und passiert ist relativ wenig, wie jetzt der Bundeswehrbericht noch mal gezeigt hat.
Ohne Finanzpaket und mit rigoroser Schuldenbremse wie bisher, wie regiert es sich da in den nächsten Jahren?
Also jedenfalls ohne Friedrich Merz. Davon bin ich einigermaßen überzeugt. Sie müssen ja sehen, die Union hat keine natürlichen Verbündeten im Bundestag. Da ist die AfD auf der rechten Seite, die hat völlig klar gemacht, mit Merz geht gar nichts. Also die machen jetzt sozusagen die umgekehrte Brandmauer. Sie haben die Grünen, die SPD und die Linkspartei. So, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Also ich weiß nicht, wo Friedrich Merz dann seine Mehrheit für die Kanzlerwahl herkriegen will. Ich könnte mir eher umgekehrt vorstellen, im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit tritt Lars Klingbeil beispielsweise an, erringt die einfache Mehrheit und macht vielleicht erstmal eine Minderheitsregierung. Oder es kommt möglicherweise sogar zu einer Neuwahl. Das kann ja auch sein. Wissen Sie, wer hat denn die Neuwahl am meisten zu fürchten? Das ist nicht die SPD, die hat 16,5% bei der letzten Wahl geholt. So, das war das schlechteste Ergebnis seit Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn die mit einem neuen Kanzlerkandidaten Pistorius ins Rennen gehen, glaube ich, können die damit rechnen, auf 20+% zu kommen. Die Grünen darunter, die Linkspartei ist wieder erstarkt. Also ich sehe durchaus, ich glaube nicht, dass das das Ziel der SPD ist, auf Neuwahlen hinzuarbeiten. Aber ich glaube, dass diese Option durchaus in den Hinterköpfen einiger führenden Genossen vorhanden ist.
Jetzt, wenn wir schon von der Zukunft reden, Herr Südekum, es gibt ja auch Überlegungen, das sind ja auch Vorschläge, die jetzt gemacht werden, eben jetzt nicht den alten, sondern den neuen Bundestag, das alles beschließen zu lassen. Und generell eine Reform der Schuldenbremse, jetzt nicht nur bezogen auf Infrastruktur und Verteidigung, sozusagen anzugehen. Wäre das sinnvoll? Hat sich die Schuldenbremse in dieser allgemeinen, generellen Form überlebt? Müssen wir mit Investitionen, mit staatlichen Aktivitäten, wirtschaftlichen Fördermaßnahmen in Zukunft ganz anders umgehen? Das heißt also, eine andere Form der Schuldenbremse haben?
Das war ja schon Teil der Ankündigung jetzt der Sondierungsgruppe. Es wurde ja gesagt, wir machen die Schuldenbremsenreform bei den Verteidigungsausgaben, wir machen das große Sondervermögen für die Infrastruktur, wir machen die Reform bei den Bundesländern, dass die auch praktisch eine strukturelle Verschuldungsmöglichkeit bekommen. Diese drei Schritte machen wir sofort, noch mit dem alten Bundestag. Und dann war aber der vierte Punkt, dass man sagt, wir setzen eine Kommission ein und die soll dann bis Ende 2025 Vorschläge machen für eine grundsätzliche Schuldenbremsenreform, die dann gemeinsam mit den Linken mutmaßlich gemacht werden soll. Politisch, glaube ich, kein Problem, weil die Linken würden die Schuldenbremse am liebsten ganz abschaffen. Jetzt inhaltlich wird es dann darum gehen, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Infrastrukturaufbau, der jetzt stattfinden sollte durch das Sondervermögen, dass der eben auch nachhaltig ist. Also irgendwann sind ja auch diese 500 Milliarden weg und der Topf ist leer nach 10 Jahren. Und dann darf eben nicht wieder passieren, das, was so in den frühen 2000ern passiert ist, dass dann über Jahre nicht mal genug investiert wurde, um überhaupt den Werterhalt sicherzustellen. Also es wurde sogar weniger investiert, als rechnerisch die Abschreibungen waren bei der Infrastruktur. Und wir haben dann über Jahrzehnte so gesehen von der Substanz gelebt. Das heißt, die Schuldenbremsenreform, die dann noch kommt, die muss aus meiner Sicht eben dann dafür sorgen, dass diese Investitionen, die jetzt stattfinden, diese Investitionsoffensive, dass die dann eben auch wirklich nachhaltig verlängert wird und der Werterhalt sichergestellt ist. Und das sind alles so grundsätzliche Überlegungen, dass ich eigentlich auch optimistisch bin, dass dieses Paket jetzt tatsächlich noch durchgesetzt wird. Denn wenn man mal schaut, sowohl Verteidigung als auch Infrastruktur, das waren ja genau die Punkte, die die Grünen selber gefordert haben. Also die Grünen waren ja die Ersten, die auch gesagt haben, wir müssen bei der Schuldenbremse Ausnahmen machen, um in die Infrastruktur zu investieren. Ja, und da hat die Union das Gegenteil gesagt. Und jetzt haben sich paradoxerweise die Verhältnisse genau umgekehrt. Und die Union will es, aber ich sehe jetzt nicht, warum die Grünen jetzt eben auch diesem Infrastruktursondervermögen nicht zustimmen sollten. Und dieses Papier, von dem schon die Rede war, von Daniel Bayas, Mona Neubauer, also aus den Ländern von den Grünen, die sprechen ja auch überhaupt nicht davon, dass man jetzt dieses Sondervermögen Infrastruktur einfach lassen sollte oder mit dem neuen Bundestag machen sollte, sondern die sagen eben ganz klare Bedingungen, Zusätzlichkeit zum Beispiel, aber die wollen das machen. Der Einzige, der eben jetzt diesen politischen Move machen will, zu sagen, wir machen jetzt nur Verteidigung und Infrastruktur später, das ist Robert Habeck, aber das ist sozusagen ein politisches Motiv, um da maximalen Druck aufzubauen. Inhaltlich macht das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, denn wenn man das jetzt so machen würde, das Infrastrukturpaket da rauslösen würde, dann ist das völlig unsicher, wann das kommt, ob das dann überhaupt kommt. Man ist dann auf die Linken angewiesen, die neue Regierung hätte keine finanzielle Geschäftsgrundlage mehr, wie schon gesagt wurde, also das würde keinen Sinn ergeben. Und auch die Märkte haben ja, die internationalen Finanzmärkte haben ja eigentlich jetzt diese Ankündigung des Pakets sehr positiv aufgenommen. Also wenn man schaut, wie reagiert wurde, zum Beispiel die Ratingagenturen haben gesagt, durch dieses Paket, weil es Wachstumseffekte haben wird, verteidigt Deutschland eigentlich eher seinen Status als sicherer Hafen, diesen sogenannten AAA-Status bei den Staatsanleihen. Also eigentlich haben die internationalen Finanzmärkte dieses Paket geradezu gefeiert. Und wenn man das jetzt wieder rückabwickelt, weil man sich da nicht einigen kann, dann ist es auch ein fatales Signal in den Rest der Welt. Und deswegen, das wissen auch die Grünen, bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass man sich auf den letzten Metern, auch wenn man jetzt noch pokert, auf den letzten Metern dann doch einigen wird.
Wobei jetzt gerade eine Meldung gekommen ist, dass die Gespräche heute Abend Union, SPD und Grüne erstmal ergebnislos verlaufen sind. Ich habe jetzt auf dem Zeitkonto noch 20 Sekunden, Frau Mössbauer. Wie viel Konfliktpotenzial steckt in dieser Koalition, die sich jetzt anbahnt?
Also es kommt darauf an, wie viel Geld die zur Verfügung haben, würde ich mal sagen. Aber insgesamt sind das natürlich diametral aufeinandergesetzte Politikansätze, weil die Union hat ja einen Politikwechsel versprochen in sehr vielen Feldern, Migration, Soziales und so weiter. Also da steckt schon noch ein bisschen Potenzial drin. Und man hat ja auch schon gesehen, dass der erste Kleinkrieg schon wieder losgegangen ist über die Auslegung dieses
Sondierungspapiers. Das war jetzt der Trailer für die nächste Sendung morgen zum schwarz-roten Koalitionspoker und wie der zum Erfolg verdammt ist oder diese Koalition zum Erfolg verdammt ist. Ich bedanke mich bei Carina Mössbauer, bei Jens Südekum, bei Lothar Probst und bei Alexander Magier. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, aktuell ist jetzt gleich bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer darin unter anderem die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz. Und die wollen ja auch mehr Geld haben und finden das natürlich alles ganz toll, vor allen Dingen, was in Infrastruktur jetzt gesteckt werden soll und sind natürlich dafür, dass auch der alte Bundestag das noch alles verabschiedet. Und dann will man im Bundesrat auch zustimmen. Das warten wir ab. Bleiben Sie bei uns.